Guten Morgen oder bald guten Mittag miteinander. Yeah. Schmeckt schon etwas? Hat es euch gelustet, noch etwas länger in der Zeit der Anbetung zu sein, in der Gegenwart von Gott? So ein kleiner Vorgeschmack. Im Moment geht die Nachricht um, dass in einer Universität in Amerika, in Asbury, im Staat New Jersey, in einer Universität die jungen Leute, Studenten nicht mehr aufhören, Gott anbeten. Seit Wochen. Und dass von vielen anderen Universitäten von Amerika Studenten dort hergehen und einfach etwas von dem auch erleben und mitnehmen in ihre Universitäten. Anbetungshaltung, ein Gott suchen, wie sie dort noch nie gesehen haben, dass es selbst in den Nachrichten gekommen ist, also in den Medien gekommen ist, was Gott dort am tun ist. Menschen, viele junge Leute, Studenten, sind am Arbeiten und können nicht mehr aufhören. Ein ganz gewaltiges Bild, oder? Wir werden heute Morgen weiterfahren in unserer Predigtserie miteinander arbeiten muss. Und ich habe dem Teil den Titel gegeben, nichts kann uns erschüttern. Es geht ums vierte Kapitel vom Nehemia-Buch. Und die vor zwei Wochen da waren, wo wir die Einführung gemacht haben, da haben wir gesagt, obwohl das Nehemia-Buch jetzt etwa 2500 Jahre alt ist, geht es natürlich nicht darum, einfach Geschichte zu erzählen vom Nehemia-Buch und 2500 Jahre zurückzuschauen und zu denken, was ist dort passiert. Sondern es geht darum, der gleiche Gott, der vor 2500 mit dem Volk einen Weg gegangen ist, zu erkennen und sich zu fragen, und was hat das jetzt für uns da für eine Bedeutung? Und es hat eine. Wir erkennen das Wesen und das Wirken von Gott aus seinem Wort heraus. Woher wollen wir es sonst erkennen? Aus seinem Wort heraus erkennen wir es. Und wir dürfen wissen, er ist heute noch der gleiche. Und wir sind gespannt, wie er in den jetzigen Lebenssituationen sich immer noch offenbart und zeigt. Und was sich bis heute auch nicht verändert hat, gegenüber diesen 2500 Jahren, oder wir können da noch andere dazu nehmen, beziehe mich jetzt einfach auf das Buch von Nehemia, dann ist es Tatsache, wenn Menschen sich aufmachen, einen Plan Gottes zu folgen oder den Willen von Gott zu tun, dann gibt es Widerstand. Das ist heute noch so. Und das darf uns nicht überraschen. Auch wenn wir in einer Zeit vielleicht leben, wo uns sehr, sehr viel einfach ringfällt. Wenn wir das anhand der Geschichte von Nehemia anschauen, dann ist eigentlich etwas ganz überraschend. Weil bis jetzt ist alles wie am Schnürli gelaufen für den Nehemia. Ich mache noch ganz eine kurze Rückblende für die, die eben zum Start vor zwei Wochen nicht dabei gewesen sind. Der Nehemia war ein Jude. Er hat 1320 Kilometer entfernt von Jerusalem und Judäa gelebt, in Susa, im jetzigen Iran, also in Persien. Sie sind rausgeführt worden, das Volk der Juden, also ins Exil geführt worden, haben nicht mehr dürfen dort sein. Und der Nehemia hat einen guten Job gehabt. Er war Sommelier gewesen, am Schlossgut, also beim König, und hat dürfen dem den Wein reichen. Was zeigt, dass er sehr eine vertrauensvolle Person war. Er hatte einen anspruchsvollen Job, weil er ihm den Wein vorkosten musste. Er konnte über Tod und Leben entscheiden. Den Wein vom König vorkosten. Weil der König war immer in der Gefahr, vergiftet zu werden. Auf jeden Fall kommt er Besuch über von seinem Bruder von Jerusalem und fragt, wie geht es denn in Jerusalem? Und er sagt, Jerusalem liegt noch immer in Trümmern. Also die Gruppe, die zurückkehrt ist nach Jerusalem, die hat bis jetzt noch nicht fertig gebracht, die Stadt wieder aufzurichten und aus diesen Trümmern Stadtmauern zu machen. Der Nehemia hat das beschäftigt, weil er das prophetische Wort kennt hat, weil er gewusst hat, Gott hat eigentlich einen anderen Plan, eine andere Absicht. Er will Wiederherstellung, er will, dass sein Volk zurückgeht nach Judäa und hat gewusst, das ist jetzt nicht der Fall. Und hat dann in dieser außerordentlichen Position, die er als Mundschenk hatte bei dem König, auf dem seine Frage, was er ihm denn soll machen, der König hat ihn gefragt, was soll ich für dich tun? Hat er ihm gesagt, ich würde gerne zurückgehen zu meinem Volk. Gib mir ein paar Tage frei. Das heisst, es sind 12 Jahre geworden am Schluss. Gib mir frei. Bitte gib mir noch ein paar Soldaten mit, die mich auf dem Weg beschützen und auch noch Material, das ich dort wieder aufbauen kann. Wir haben das am ersten Mal so angeschaut. Und wenn man das so sieht, kann man sagen, hey, da hat Gott seine Hand im Spiel. Das war von Gott geführt. Das ist doch kein Zufall. Dass der König im Mundschenk so eine grosse Bitte erfüllt, das kann gar nicht irgendetwas anderes sein. Da ist Gott dahinter. Wir sehen die mächtig führende Hand von Gott. Und wenn wir jetzt meinen, hinter all dem, was Gott führt, auch mit übernatürlicher Hand, dann hat es dort kein Problem mehr. Dann irren wir. Und das ist auch heute so. Ich meine, wir sind errettet worden, wir haben nichts dazu tun. Gott hat alles für uns gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus, hat er sein Leben gelassen. Du hast gar nichts, du hast nicht mit Zahlen, nicht mit vielen Stunden auf den Knien, du hast gar nichts dazu beitragen. Jesus hat dir alles geschenkt. Er hat alles gemacht, es ist gelaufen, ich sage es mal so, wie am Schnürli. Aber das heisst nicht, dass nachher unser Leben einfach so ohne Schwierigkeiten und Widerstände vor sich geht. Und das zeigt uns der Text oder der fortlaufende Text im Buch von Nehemia. Und es kommt eine Dimension rein, die lassen wir oftmals ein bisschen außer Acht. Vielleicht mir ein bisschen besonders, wo wir da im Westen sind. Weil von dieser Dimension hört man und redet man bei uns nicht so viel. Und zwar das, was in anderen Kulturkreisen bis heute völlig im Bewusstsein ist, es gibt noch Sachen zwischen Himmel und Erde, die wir nicht sehen. Die unsichtbare Welt. Und bei uns sagen wir allgemein, wir glauben nur, was wir sehen, oder? Und wenn dann Sachen kommen, die wir nicht nachvollziehen können, dann sind wir irritiert. Und in anderen Kulturen sind sie sich völlig bewusst, jawohl, es gibt eine Dimension, die ist zwischen Himmel und Erde, die können wir nicht beschreiben. Die kann unseren Verstand nicht erfassen. Und obwohl es nämlich in der Bibel geschrieben steht, im Epheserbrief schreibt Paulus da sehr, sehr deutlich, und ich glaube, da müssen wir uns auch wieder mal zu Gemüte führen oder wieder mal anschauen, da wäre dann die erste Folie. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Das hat sich nicht geändert bis heute. Das ist heute noch so. Und wenn wir das außer Acht lassen, dann vergessen wir, dass wir vom lebendigen Gott auch etwas anvertraut bekommen haben, das in diese Dimension hinein wirken kann. Nämlich die Kraft vom Heiligen Geist, der übernatürliche Heilige Geist, den wir mit unserem Verstand auch nicht erfassen können und der von absoluter Notwendigkeit ist, wenn wir dem begegnen wollen, was da geschrieben steht. Und um das und nichts anderes geht es eigentlich beim Nehemia dort. Wiederherstellung, Erneuerung, Veränderung ist umkämpft. Und wie man das im Alten Testament kann nachlesen oder kann sehen, so ist es auch bei uns. Deine Wiederherstellung, wo du zu Jesus gekommen bist, ist umkämpft gewesen. Weißt du das noch? Also meine ist recht umkämpft gewesen. Das ist nicht so locker passiert. Und auch nachher. da hat sich jemand aufgemacht. Oder hat sich immer wieder etwas aufmachen und mir eigentlich sagen, also ich sage es, ich habe das noch nicht an vielen Orten erzählt, bis hin zum Pfarrer, wo ich konfirmiert worden bin und ihm erzählt habe, voll Freude und Strahlen, ich habe im Fall Jesus als meinen Erlöser angenommen. Dann hat er mir gesagt, Walter, das hättest du gar nicht nötig gehabt. Das hättest du nicht gebraucht. Stell dir mal vor, einfach so eine Aussage machen an einem Jungen, wo wirklich, ich bin aus dem Dreck rausgekommen, viel habe ich gemacht, in ein Leben mit Jesus und sagt mir, du hättest das gar nicht nötig gehabt. Und wir könnten noch viele andere Sachen erzählen, ich komme noch auf zwei, drei Sachen dann da zurück. Aber etwas ist ganz klar, der Teufel hat keine Freude, wenn die Ordnungen von Gott und Beziehung zu unserem Schöpfer wiederhergestellt werden. Und wenn wir etwas anderes denken, dann träumen wir. Widerstände sind nicht ein Zeichen in unserem Leben, dass wir falsch liegen, sondern sie halten uns wach und schärfen unseren Sinn. Und in dem nächsten, oder im nächsten Kapitel, Kapitel 4, das handelt wirklich von Widerständen und dem Umgang mit ihnen. Und da möchten wir zwei, drei Sachen daraus lesen. Wir lesen aus dem Nehemia 4, einmal den ersten Vers. Als Sambalat, Nehemia 4, der Vers 1 müsste es sein, als Sambalat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauern Jerusalems Fortschritt macht, denn die Lücken schlossen sich allmählich, gerieten sie in Wut. Also müssen wir uns das vorstellen. Der Nehemia kommt zurück mit dem Baumaterial auf Jerusalem, macht die über 1000 Kilometer vom Iran her oder vom damaligen Persien. Und er fängt an, wir haben es vom Marcel letztes Mal gehört, hat dort die Stadtmauern untersucht und geschaut, wo ist Not, und hat angefangen zu bauen. Und jetzt hat es Finder rundherum gehabt, also andere Völker. Denen hat das eigentlich recht gut gefallen, dass die Stadtmauer von Jerusalem da niederliegt. Wir kommen noch darauf zurück. Wieso? Aber jetzt merken sie, da passiert etwas. Jetzt kommt Bewegung, eben Wiederherstellung in Gang. Und im Buch von Nehemia kennen wir drei Haupttaktiken, die der Teufel heute noch braucht oder anwendet, um die Nachfolger von Jesus oder seine Gemeinde zu schwächen. Eines davon ist, geht es nicht mit der Folie? Hängt sie? Gut. Eines davon ist, da hat der Marcel am letzten Sonntag erwähnt, im zweiten Teil der Predigt, wie sie die Bauenden verhöhnt haben, verspottet. Sie haben gelacht über sie. Zum Beispiel haben sie den Satz gesagt, lassen Sie nur bauen, wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer springt, dann reißt die oder geht um. Hey, da ist, also, ich weiß nicht, wir haben ein paar Handwerker da unter uns, oder? Wenn ich da würde sagen, ja, weißt du, wenn du mit dem Finger dran stoßt, dann geht dein Haus wieder um. Das ist eine rechte Beleidigung, oder? Und die haben sie so verspottet, die Juden, die Finder rundherum haben gesagt, hey, ist doch nicht so tragisch. Die sollen anfangen zu bauen. Die Mauern sind sowieso nichts wert. Das bedeutet nichts anderes, als das, was die machen, hat keinen Bestand. Verhöhnen oder verspotten gibt es auch in der heutigen Zeit noch. Dass man verspottet wird, zum Beispiel, weil man sich zu Jesus bekennt, weil man Jesus glaubt. Also wer sich zu Jesus bekennt, hat ganz bestimmt schon erlebt, wie er belächelt worden ist, vielleicht verspottet worden ist. Also ich könnte euch ganzen Haufen Sachen aufzählen, wo ich das erlebt habe. Vom allerersten Tag an fast. Gut, ich war auch ein bisschen wilde und habe sofort angefangen zu bekennen. Und jeder, der das wahrscheinlich gemacht hat, erlebt. Da ist nicht nur gesagt, ah toll, eben wie das von dem Pfarrer. Toll, dass du dich endlich bekehrt hast. Sondern da ist viel Spott und Lächeln. Und mal schauen, wie lange das anhebt. Ja, das ist so eine Phase. Und hat doch keinen Bestand. Also ganz ähnliche Tendenzen wie hier beim Murbaum. Erinnern wir uns daran, Jesus selber hat die Verhöhnung, die Verspottung erlebt von den Menschen. Wenn wir an seine Kreuzigung denken, wie die Soldaten ihm kurz vor der Kreuzigung einen Königsmantel, einen Purpurmantel angelegt haben, dann haben sie ihm eine Dornenkrone geflochten und ihm auf den Kopf abgedruckt, was ihr Schmerzhaft war. Haben ihm einen Stab in die Hand gegeben, wie sie einen Stab in den König in der Hand hatten. Und dann haben sie sich vor ihm niedergeworfen und beugt. Und haben ihn verspottet. Und haben gesagt, gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und haben ihn angespuckt, der König. Das ist die Verspottung, die Verhöhnung, die Jesus erlebt hat. Und das haben sie mit dem gemacht, wo die Herrlichkeit beim Vater im Himmel verloren hat. Hey, im Himmel, wo so absolute Frieden und Einheit und Herrlichkeit ist. Und er ist auf die Erde gekommen, um uns Menschen sein Heil zu bringen. Und geerntet hat er Spott und Hohn von den Menschen. Und dann steht geschrieben im Matthäus-Evangelium im 27. Kapitel, Vers 31, als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihm den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigenen Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und dann wissen wir, kurz vor der Kreuzigung haben sie ihm Kleider ganz abgenommen, dass er nackt war und haben seine Kleider geteilt. Also, die haben unseren König, unseren Herr, unseren Erlöser verspottet. Was für eine Illusion zu denken, dass seine Nachfolger nicht verspottet werden. Das ist auch etwas, was Jesus gesagt hat. Verspottung und Verhöhnung ist heute noch ein probates Mittel, um Christen zu verunsichern. Wenn Christen zu ihren Wert stehen, die sie haben, werden sie heute noch manchmal auch unserer Religion aufs Massivste verspottet. Als mittelalterlich oder rückständig oder konservativ oder was auch immer. Oder noch schlimmer beurteilt. Und was passiert mit uns, wenn wir das erleben? Ich höre das nicht gern, ehrlich gesagt. Aber was macht es mit mir? Sage ich dann, ja, dann ziehe ich mich zurück oder dann sage ich nichts mehr. Oder bin ich mir bewusst, dass das etwas ist, wo dazu gehört, wenn wir Jesus nachfolgen. So hat nämlich Jesus gesagt im 5. Kapitel vom Matthäus-Evangelium im 11. Vers, wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Boah, die Aussage, die Jesus da macht für denen, die ihm nachfolgen, das ist ja nicht gerade eine Wahnsinns-Einladung, oder? Aber eigentlich ist es genau gleich, wie das, was mit den Juden gemacht haben, dort, wo sie angefangen haben, die Mauern wieder aufzubauen. Wer sich dran macht an Erneuerung, wer sich dran macht an Wiederherstellung, der muss auch damit rechnen, dass er verspottet wird und verlacht wird. Das ist Teil davon. Wir kommen nachher darauf zurück, ja, was macht das mit uns oder wie gehen wir da weiter. Das Zweite, was sie erlebt haben, lesen wir im Vers 2 rein, vom Kapitel 4. Sie verbündeten sich, also das sind die anderen, also die Pfinde. Sie verbündeten sich, um bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung zu stiften. Das ist eine weitere Taktik vom Feind. Verwirrung stiften. Und nicht wenig oft braucht er auch die Gläubigen untereinander für das, Verwirrung zu stiften. Verwirrung bedeutet, man hat keine Grundlage mehr und man hat kein Ziel mehr miteinander. Man weiss nicht mehr, woher das man geht. Ich stelle mir das so vor, ich weiss nicht, es hat wahrscheinlich auch ein paar Skifahrer unter euch. Sind ihr auch schon Skifahrer gegangen, wo es Nebel hatte? Das ist nichts Schönes. Da bist du so verwirrt, du weißt nicht, wo es auf und ab geht. Echt? Das ist es so. Du merkst einfach, wenn du herstehst, jawohl, woher der Ski läuft. Aber sonst hast du keine Ahnung. Verwirrungsstift, du hast Nebel, du siehst nicht weiter. Hast keine Orientierung. Und Verwirrungsstifte, das war das Ziel, das die Finden um Jerusalem und Judäa herum hatten. Da wollten sie stiften. Sie wollten Verwirrung stiften unter dem Volk, dass sie nicht mehr können, miteinander auf das Ziel zugehen und die Mauern bauen. Wenn wir unsere heutige Gesellschaft anschauen, dann sehen wir wahnsinnig viel von dieser Verwirrung. Also ich komme manchmal nicht mehr draus. Denke mir, leck, in welcher Welt leben wir eigentlich? Da wird so viel vermischt und gemischt durcheinander. Da wird alles in Frage gestellt. Die Identität vom Mensch, vom Geschlecht wird in Frage gestellt. Also es gibt wirklich keine in dem Sinn Wahrheit oder Fehl. Du weißt nicht mehr, wo anfangen. Es ist so verwirrend. Und auch Kirche und Gemeinde wird in Frage gestellt, weil ja alles in Frage gestellt wird. Der Missionsauftrag von Jesus wird in Frage gestellt. Und es wird Verwirrung gestiftet, dass man sagt, ja, am liebsten mache ich gerade nichts mehr, dann mache ich nichts falsch. Und dann, wenn die finden, genau das Ziel erreicht, dann wird nämlich nicht mehr weiterbauen. Und das wollten sie dort machen. In Jerusalem, die wollen Verwirrung anstiften, damit nicht mehr weitergebaut wird. Und wenn bei uns als Kirchen, als Gemeinden, als Christen untereinander Verwirrung da ist, dann baut man nicht mehr. Weil man hat kein Ziel mehr, man weiss nicht mehr, woher. Das ist die zweite Taktik. Und dahinter steht nicht irgendein Mensch oder ein, wo das böse meint, sondern dahinter steht der Teufel, der Menschen dazu braucht, das anzurichten. Und das dritte, wo auch noch stattfindet, ist Verleumdung. Im nächsten Kapitel, im Kapitel 6, kommt die Taktik dazu. Im 6. Kapitel, im 6. Vers steht geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich das, ja, habe ich. Unter den Leuten geht ein Gerücht um. Gerücht um. Ein Gerücht. Und Geschem bestätigt es auch, dass du, das ist zum Nehemia gesagt, dass du mit den Juden einen Aufstand vorbereitest und deshalb die Mauer wieder aufbaust. Man sagt, du willst König werden. Also das Gerücht ist umgegangen, der Nehemia ist gar nicht dazu da, um dem Volk zu helfen und Stadtmauern wieder aufzubauen, sondern das Gerücht ist umgegangen, der Nehemia ist da, der will sich selber einen Palast bauen, der will König werden und er will dann gegen sich nicht mehr dem König unterordnen, wo sie in Gefangenschaft gesetzt hat. Das dritte war, Verleumdung. Hat überhaupt nicht gestimmt. Gar nichts mit dem zu tun gehabt. Denn Nehemia hat ja die Unterstützung vom König, um das wieder aufzubauen. Und er hat gesagt, ich komme wieder zurück. Und er ist auch wieder zurückgegangen. Gar nichts von dem gestimmt. Aber überlegen wir uns mal, wie oft stiftet Verleumdungen auch Unfrieden an. Wird ein Gerücht in Gang gesetzt. Und ich bin schon 40 Jahre jetzt in der Gemeinde. Ich kann nur sagen, wenn ich jedem Gerücht aufgesessen wäre, das schon umgegangen ist, da wäre tragisch. Ich bin etwa einem aufgesessen. Weil es ist manchmal schwierig zu erkennen, oder zu sagen, Alter, da möchte ich zuerst wirklich auf den Zahn fühlen, ob das stimmt. Aber sind wir vorsichtig da drin. Es gibt so viele Gerüchte, die im Umlauf sind, wo wir vorsichtig sein müssen. Weil sie hindern wiederum am Weiterbau der Mauern. könnt uns überlegen, weil es ist für dich die grösste Herausforderung oder das grösste Hindernis in der Nachfolge. Ist es der Spott und der Hohn, wo andere dich auslachen, weil du halt, früher hat man gesagt, ein Stündler, das sagt man schon gar nicht mehr. Stündler, das ist schon bald eher, wenn man eine Stunde zusammenkommt zum Betten. Und oder Verwirrung? Ist es die Verwirrung, die dich mit deiner Meisterschaft? Ich weiss ja nicht mehr, wem da vertrauen oder wo schauen oder was glauben. Also mache ich lieber nichts. Oder ist es die Verleumdung, wo du merkst, da stehen wir in der Gefahr, etwas aufzusitzen, wo uns lähmt. Alle Taktiken hatten zum Ziel, den Murbau, wo die Wiederherstellung von dem, was Gott wollte, zu stoppen. Und wenn man Gott sei Dank, die Geschichte geht weiter, die Mauern sind gebaut worden. Sie sind dem nicht aufgesessen, aber sie sind ganz klar da gewesen, die Taktiken. Und der Punkt ist der, solange Jerusalem mit Trümmern liegt und gelegen ist, sind sie für den Feind überhaupt kein Problem gewesen. Weil dann sind sie einnehmbar gewesen, kein Schutz ist da gewesen. Und solange Gemeinde und Kirche ein Trümmerhaufen ist, stellt sie überhaupt keine Gefahr dar, dass sie im Teufel in die Quere kommen könnte. Weil das, was er hat, das hat er. Und nur durch Erneuerung, durch Wiederaufbau, wird ihm etwas entrissen, wird ihm etwas genommen. Menschen, die Christus nicht nachfolgen, an denen ist der Teufel nicht so interessiert, sie durcheinander zu bringen, weil die hat er ja schon. Sondern ist es an dir und mir, wenn wir Jesus nachfolgen. Darum sind Widerstände etwas völlig Normales. Auch wenn es Spott oder Verwirrung oder irgendetwas ist, wichtig ist, dass man es erkennt. Wo die Pharisäer über Jesus die Aussage gemacht haben, der trieb Dämonen durch den Beelzebul aus. Das war ein Ausdruck, der ist der Oberste der Dämonen, hat Beelzebul geheissen, eigentlich der Teufel. Da hat Jesus ihnen geantwortet, Matthäus 12, Vers 25, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird verwüstet. Und jede Stadt und jede Familie, die in sich gespalten ist, hat keinen Bestand. Jesus hat darauf hingewiesen, auf die Gefahr vom Gespaltensein untereinander. Kein Bestand. Und der Nehemia hat gewusst, wenn es diesen Finden gelingt, Verwirrung anzustiften, wenn sie für deren Verspottung sich hergehen oder deren auf die Verleumdung hören, dass er König werden will, dann bleibt die Stadt, wie sie ist. Genau das, was Jesus im Neuen Testament für uns, für die Gemeinde auch gesagt hat. Darum ist es wichtig, die Taktik vom Feind zu kennen und dass man entsprechend reagiert. Aber irgendetwas haben die Angriffe vom Feind ihnen auch ausgelöst. Der Feind von der Stadt hier, mit Verspottung, mit Verwirrung, hat Zweifel ihnen ausgelöst. Und sie haben sich wirklich die Frage gestellt, ist das eine gute Lösung, dass wir die Trümmer wieder aufbauen? Ich weiss nicht, hast du dir das auch schon überlegt? Dass du gesagt hast, lohnt es sich überhaupt, mich zu investieren, etwas aufzubauen? Oder sind wir so angetan gewesen von Verspottung und Verwirrung, dass wir lieber nichts gemacht haben? Und wir würden es nicht glauben, in dieser Predigtserie miteinander zu arbeiten muss, kommt noch der Ausdruck, wir schaffen es nicht. Und zwar im vierten Kapitel vom vierten Vers vom vierten Kapitel. Da steht nämlich geschrieben, doch dann sagten die Juden, die Kraft der Träger reicht nicht mehr, der Schutt ist viel zu viel. Wir schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Also es hätte einen Punkt gegeben, während der Aufbauphase, wo wir ja gesagt haben, alles von Gott geführt. Er hat alles vorbereitet. Er hat alles in Bewegung gesetzt, dass Nehemia mit Material und allem hätte können gehen. Hat es einen Punkt gegeben, wo sie gesagt haben, wir schaffen es nicht. Resignation. Wieso? Ihre Augen sind auf den Schutt gerichtet gewesen und ihre Ohren auf das, was ihre Feinde gesagt haben. Das sind die zwei Sachen gewesen. Und wenn man den Schutthaufen sieht, ich meine, wir können uns ein bisschen vielleicht jetzt ein Bild machen von Schutthaufen, wenn wir Bilder sehen von der Türkei. Das ist ja erschreckend, oder? Du siehst die Schutthaufen und denkst, wie kann das jemals wieder aufgebaut werden? Das hat Deutschland auch gedacht, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ganze Städte sind in Schutt und Asche gewesen. Sind heute wieder die wunderschönen Städte. Aber wenn sie auf den Schutt geschaut hätten und gesagt hätten, das ist unmöglich, da wieder aufzubauen, dann hätten sie keinen Finger gerührt. Der Unterschied ist, wenn man weiss, dass unter dem Schutt Menschen sind, dann ist man bereit, trotzdem herzugehen. Und mit bloßen Händen die Steine versuchen wegzugehen, weil man vielleicht Verwandte darunter hat. Und ich denke, so eine Situation gibt übermenschliche Kräfte. Der Schutt ist da, aber sie haben nicht den Schutt, oder in der Türkei sehen sie nicht den Schutt. Sie sehen die Menschen, die darunter liegen. Und da gibt ihnen Kraft und den Zusammenhalt, dass sie sagen, miteinander schaffen wir es, die grossen Steinblöcke wegzutun, weil da sind unsere Liebsten darunter. Und dann ist es genau das Gleiche mit dem, was beim Nehemia passiert ist. Sie haben auf den Schutt geschaut und sind in Angst verfallen und gesagt, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Und dann kommt der Textabschnitt, den wir auf dem Flyer haben, den könnt ihr ja dann zuhause durchlesen, dass wir den Mittag nicht verpassen. Dann. Aber dort steht geschrieben, dass der Nehemia umgegangen ist und sich alles angeschaut hat. Und dann sagt er, nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen Volk. Mit alles angesehen ist gemeint, er hat die Mauer gesehen und hat die Pfinde gesehen, die rundherum gestanden sind. Und dann hat er gesagt, habt keine Angst vor ihnen. Denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Und da haben sie in selben Moment nicht mehr gesehen, wo sie den Schutthaufen und die Pfinde gesehen haben. Und das ist das, was wir manchmal auch nicht mehr sehen, oder? Wenn wir den Schutthaufen sehen und wenn wir die Widerstände sehen. Und das kann passieren, das ist denen passiert. Und das kann uns passieren. Und darum ist es wichtig, dass wir miteinander immer wieder auf das schauen und einander zusprechen. Habt keine Angst vor ihnen. Denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Das ist die Aufgabe, die wir untereinander haben. Den anderen zeigen, wie groß und mächtig ist der Herr. Und dann gibt es ganze Länder, die das brauchen, dass man ihnen das sagt, weil sie in Schutt und Asche sind vielleicht. Und dann sind es andere Länder. Und vielleicht sind wir mal in dieser Situation, wo wir merken, jetzt muss uns aber jemand sagen, wie groß und mächtig ist der Herr. Und wenn wir unsere Gemeinde und Kirchenlandschaft anschauen, dann brauchen wir im Moment andere Länder, die uns sagen, wie gross und mächtig der Herr ist, weil wir das Gefühl haben, es ist ziemlich mager bei uns, oder? Aber ich sage euch, es gibt Menschen, Gemeinden und Kirchen in anderen Ländern, die im jetzigen Moment Gottes Gegenwart und Wirken erleben und wo man darf. Vielleicht der Bericht, den ich auch gesagt habe, von Amerika, wo sagen, hey, Gott ist im Fall gross und mächtig. Schaut mal auf das und nicht nur da, wo nicht ist. Der Nehemia hat, warte, geht noch weiter, und kämpft für eure Brüder und eure Söhne und Töchter, eure Frauen und euren Besitz. Der Nehemia hat im Volk die Augen geöffnet für die Dimension und Kraft, die wir dürfen rechnen mit ihr, wenn man mit Gott unterwegs ist. Er zeigt ihnen auf der anderen Seite, wie gross ist Gott. Hey, der Gott, an den wir glauben, der hat Himmel und Erde geschaffen. Und seine ganze Schöpfung und uns. Ihm ist alle Macht gegeben. Und auf der anderen Seite ist etwas, was sich lohnt, dass man dafür kämpft. Nämlich für Kinder, für Frauen, für Weise oder was auch immer dort ist, wie es der Nehemia gesagt hat. Es geht nicht nur um uns, sondern es geht darum auch um die nächste Generation. Wenn wir resignieren und denken, ja nun, das war's halt, jetzt ist einfach ein Haufen Schutt und nichts mehr rum oder so, dann wird das auch Auswirkungen haben auf unsere nächste Generation. Aber wir, wenn wir sagen, jawohl, es ist Schutt da und es sind der Teufel ist dran, die Gemeinde klein zu machen oder zu spalten oder was auch immer, ich rede jetzt nicht von uns als Gemeinde, sondern grundsätzlich, wie er dran ist am Unfrieden stiften, aber wir sagen, aber unser Gott ist mächtig und gross und der vermag das zu tun. Und wenn die nächste Generation das merkt, dass ihr und wir, also ich zähle mich auch dazu, sagen, und wir halten an dem Gott fest. Wenn man uns erinnert, wie es eine ältere Generation gibt, die ständig am Gebet ist für uns. Ich kann euch sagen, unsere Senioren, die sind ganz fest am Beten für die Gemeinde, immer wieder. Und das ist ein Teil, der nicht so sichtbar ist unter uns. Aber sie bewegen etwas. Und als unsere Feinde hörten, dass wir gewarnt waren und Gott ihren Plan vereitelt hatte, konnten wir alle zu unseren Arbeitsplätzen an der Mauer zurückkehren. Es hat keinen Krieg gegeben, es hat keine Schlacht gegeben, es hat keinen Kampf gegeben, gar nichts. Aber in ihrem Denken hat sich etwas geändert. Ihr findet nichts von Kampf bei dem Aufbau. Aber sie haben angefangen, herzustehen, mit Waffen in der Hand und mit den Bauchhehlen in der Hand, oder was das war, und haben angefangen, also die Waffen ist eindeutig heute das Bild für das Gebet. Sie sind mit beiden in der Hand da gestanden, haben gesagt, wir beten, weil wir rechnen mit Gott und wir haben unser Handwerkzeug in der Hand und wir bauen an der Mauer. Und da hat ihm Feind schon gezeigt, wir haben keine Chance da. Und ist gegangen. Wir müssen nicht gegen den Feind kämpfen, aber wir dürfen stehen mit dem, was Jesus uns anvertraut hat. Im 1. Petrus, im 5. Kapitel, Vers 8 heißt: Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Kerl brüllt einfach laut, aber hat keine Autorität an uns, weil wir in der Hand vom lebendigen Gott sind. Aber wachsam, das sollen wir sein. Taktik vom Feind erkennen und sagen, mit dem haben wir nichts zu tun. Und dann ist es wie ein Ruck durch die Reihe der Bewohner gegangen. Sie haben plötzlich verstanden, der lebendige Gott ist mit uns. Und dass es ein Zusammenspiel ist zwischen dem, was sie tun können, und zwischen dem, was Gott tut. Und dann heisst es im 10. Vers, und da ist der Schluss, doch von diesem Tag an, also wo sie das erkannt haben, wo sie gemerkt haben, wir stehen für das, arbeiteten nur die Hälfte meiner Leute am Bau mit, während die andere Hälfte Wache hielt, mit Speeren und Schilden, Bogen und Schuppenpanzern ausgerüstet. Und die Oberen standen hinter den Leuten von Juda, die an der Mauer bauten. Also sie sind zusammengestanden, haben sich nicht versteckt dahinten, sondern zusammengestanden. Die Lastträger arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit, mit der anderen hielten sie die Waffe. Bete und arbeiten. Oder arbeiten, könnte man sagen. Das gehört zusammen. Und wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, werden wir nächstes Mal dann weiterhören, vom nächsten Sonntag. Die Stadtmauern sind gebaut worden, trotz diesen Widerständen. Und sie sind gestanden, trotz diesen Widerständen. Aber sie müssen erkennen, dass sie wachsam sein müssen, bereit sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in der heutigen Zeit, in der neutestamentlichen Gemeinde, in der aktuellen Situation vom 21. Jahrhundert dürfen absolut für uns ernst nehmen. Wir haben einen lebendigen Gott, der zu uns steht. Aber wir müssen schauen, wie wir mit diesen Angriffen oder mit diesen Widerständen umgehen. Und dazu wünsche ich euch die Kraft von Gott, die Entscheidungen mit Jesus zu rechnen, mit seinem Heiligen Geist und auch, dass wir einander unterstützen da drin. Und ich glaube, da merken wir, da hat Gebet eine unheimliche Kraft, wo wir halt noch immer unterschätzen, wo wir uns nicht bewusst sind, wie wir dürften machen. Darum betet miteinander, betet füreinander, nehmt Gebet in Anspruch, wenn heute Morgen Gebet angeboten wird und jemand sagt, jawohl, ich bin langsam ein bisschen verwirrt von so unterschiedlichen Sachen oder ich bin verspottet worden und habe mich angefangen zurückzusuchen, dann lasst es zu, dass Geschwister auf dem Gebetsteam betet für euch und sagen, ich will das, oder wir beten für dich, dass du wieder mit dem lebendigen Gott kannst unterwegs sein und mit ihm kannst rechnen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir kennen ein bisschen Geschichte von deinem Volk, wo du gegangen bist, nicht nur vor 2500 Jahren, sondern bis zum heutigen Tag. Und das Volk, über dem, wo du eine Verheißung ausgesprochen hast, der hat gegen alle Widerstände, gegen alle Verspottung, gegen alle Hohn, gegen alle Zwietracht Bestand gehabt und besteht selbst 2500 Jahre nachher noch. Und Herr, das macht uns wirklich auch Mut und gibt uns Zuversicht. Dass wir aber als Gemeinde dürfen wissen, dass du, wenn wir uns an das halten, an die ja, Empfehlungen oder an die Wegweisungen, die du uns gegeben hast, dass wir dürfen wissen, der Feind hat kein Anrecht an deinem Reich und an uns. Selbst wenn er noch so brüllt und umeinander geht wie ein Leu, dürfen wir wissen, du hast uns Verheißung gegeben, mit uns zu sein und dass uns gar niemand kann aus deiner Hand reissen kann. Ich danke dir vielmals, Herr, dass wir auch als Gemeinde dürfen wachsam sein. Dass wir dürfen alles wegweisen, was will Zwietracht anrichten oder was Verspottung anrichten will. Rückzug. Und wir wollen sagen, Herr, wir halten uns an dich, den lebendigen Gott. So hast du gesagt, sollen wir tun. Und ich danke dir vielmals, dass wir das auch erleben dürfen. Ich segne jedes Einzelne mit deinem Frieden und mit deiner Gegenwart und mit deiner Kraft auch für alle Herausforderungen, die uns im Alltag bestehen. Amen.